Das Glaubensbekenntnis, so wie wir es jetzt auch gerade gesungen haben, es war das Glaubensbekenntnis nur gesungen, hat ja verschiedene Abschnitte und der letzte Abschnitt heißt: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das wird ja bei den evangelischen wie katholischen fast genau gleich gesprochen auch. Und im Glaubensbekenntnis haben die Christen immer versucht, alles so exakt und kompakt zusammenzufassen als Bekenntnis, so gut es geht. Und gerade jetzt, heute am Ewigkeitssonntag, wollen wir uns eben ein paar mehr Gedanken machen über diesen letzten Abschnitt, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. So ein Glaubensbekenntnis kann man natürlich leicht sprechen. Man kann es aber auch als einfaches Lippenbekenntnis ablegen. Aber was bedeutet es für einen ganz persönlich? Gerade vielleicht, wenn man in diesem Jahr einen lieben Menschen verloren hat, ist dieses Thema sehr wichtig. Denn die Frage ist ja schon, wie kraftvoll ist diese Aussage, ja, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Weil wenn ich das wirklich auch greifen kann und für mich persönlich annehmen kann, dann trägt es. Ansonsten ist es ein netter Satz. Und es ist natürlich auch eine gute Tradition geworden, sich an diesem Tag einfach auch an diejenigen zu erinnern, die einfach schon vor längerer Zeit auch verstorben sind. Auch dazu ist dieser Tag und dieser Gottesdienst auch gedacht. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir einmal sterben müssen. Der Tod ist ja das Sicherste auf der Welt. Nichts ist sicherer als der Tod. Und trotzdem machen wir uns oftmals sehr wenig Gedanken darüber. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch, schon mal ein Buch in die Hand genommen hat und sich einfach mit dem Thema Tod beschäftigt hat. Vielleicht auch Thema ewiges Leben. Wir wissen oftmals besser, wie man Radieschen pflanzt, wie man es gießt und wie man es erntet. Ja? Wir informieren uns manchmal mehr, wie kann man ein Leben auf dem Mars irgendwie ermöglichen, wie fliege ich dorthin, wie kriegt man dort Wasser, wie kann man dort überleben, anstatt ich mir tatsächlich über das Gedanken mache, was jeden trifft, den Tod. Und vielleicht auch ein Leben nach dem Tod, da kann man jetzt vielleicht sagen, kann man jetzt nicht unbedingt 100% beweisen, okay, muss man sicherlich auch so stehen lassen, aber dass jeder stirbt, das ist definitiv so. Und da ist schon die Frage, warum beschäftigt man sich eigentlich damit nicht intensiver? Wie muss ich mir ein Sterben überhaupt vorstellen? Das ist nicht ganz einfach. Und trotzdem, denke ich, gibt uns Gott fast täglich eine kleine Erinnerung. Oder man müsste fast sagen, jede Nacht. Ein kleines Sinnbild für das Sterben ist tatsächlich in gewisser Form der Schlaf. Jeder braucht ihn, jeder kennt ihn. Und es ist, ohne das Beispiel jetzt auch nicht zu überladen. Und trotzdem fallen wir am Abend immer in den Zustand, wo man irgendwie nicht mehr ganz richtig hier sind. Ja? Tiefschlaf, wenn man richtig im Tiefschlaf ist, da hört man manchmal nichts, also ich zumindest nichts. Ja? Man fühlt manchmal außer nichts, also wenn man auch manchmal als Kind aus dem Bett gefallen ist, ja, hat man gar nicht mitgekriegt. Ja? Und so gibt es auch manchmal die Formulierung, also der schläft heute wie tot. Also diese Formulierung ist da doch immer wieder mal da. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf mit neuer Kraft, ja, hat alles vielleicht Altes, Schlechtes vielleicht auch hinter sich gelassen. Und da muss man sich erstmal wieder aufwecken. Manchmal mit dem Kaffee, manchmal vielleicht, weiß nicht, mit einem schönen Lied auf den Lippen oder wie auch immer, wie ihr euch langsam regt und pflegt. Jeder neue Tag, jeder neue Morgen, ein neuer Anfang. Also diese Vergleiche gibt es eigentlich ja wirklich zuhauf. Auch wenn jemand gestorben ist. Wenn man das manchmal nicht so hart sagen möchte, dann sagt man, er ist für immer eingeschlafen. Kennt ihr sicherlich auch diesen Begriff. Und diese Anlehnung kommt nicht von ungefähr. Auch die Bibel kennt solche Vergleiche, vielleicht kommt es sogar von dort. Ich möchte euch zwei Geschichten so ein bisschen erzählen. Dem einen oder anderen vielleicht bekannt, aber vielleicht auch nicht. Einmal wird in der Bibel berichtet von Jesus und der Tochter des Jairus. Das war ein Vorsteher, der hatte eine Tochter und sie war schwer krank. Und er ging zu Jesus und hat gesagt, Jesus, meine Tochter ist schwer krank. Und bevor Jesus eigentlich so richtig antworten konnte, kamen ein paar Bedienstete zu ihm und haben gesagt, Jairus, lass es, deine Tochter ist gerade gestorben. Und da war er natürlich sehr am Boden zerstört, geweint. Und dann hat Jesus zu ihm aber gesagt, hab keine Angst, vertrau mir und sie wird gerettet werden. Und so gehen sie zu dem Haus des Jairus. Dort waren schon die Klageweiber, das gab es damals so, wo die dann extra geweint haben. Und sie gehen in das Haus und dort liegt das Mädchen. Und Jesus sagt, hört auf zu weinen, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und die Menge hat ihn dann mehrere innerlich ausgelacht, weil sie wussten ja, also damals wusste man auch, wann jemand tot ist und wann nicht. Und er hat sie aber herausgeschickt. Alle rausgeschickt, bis auf ein paar Jünger, und der Vater und die Mutter blieben noch im Raum. Und dann nimmt er die Hand des Mädchens und sagt, steh auf, mein Kind. Und dann steht das Mädchen plötzlich auf. Und er sagt ihnen, gibt ihr was zu essen, und erzählt es dann überall rum. Und da merken wir, boah, ja, auch wenn es eigentlich so eine hoffnungslose Geschichte schon anfängt, da ist ein Jesus, der ist Herr über Leben und Tod. Der Tod ist nicht das Letzte. Es ist nicht wir sind dem Tod nicht hoffnungslos ausgeliefert. Er, also Jesus, hat den Tod überwunden. Und wir haben es ja gehört, auch hier wieder, so diese Verbindung Tod, sie schläft nur, auch wenn es natürlich klar ist, dass sie tot war. Zweite Geschichte, Lazarus. Eigentlich ein guter Freund von Jesus. Er hatte noch zwei Geschwister, die Maria und die Martha. Und auch da war es so, dass Jesus weiter weg war. Lazarus hat in Bethanien gewohnt und er war weiters weg. Und er kriegt die Mitteilung von seinen Geschwistern, also von Maria und Martha, dass der Freund, der Lazarus, sei krank. Und da macht Jesus was Interessantes. Er sagt, okay, und er wartet noch 2 Tage. Ganz bewusst. Und dann sagt er, nach 2 Tagen, als er dann mitbekommen, oder Jesus hat es selber auch gewusst, sagt er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Und da haben jetzt die Jünger gedacht, naja, wenn der jetzt gerade tief schläft, ist so ein Gesundheitsschlaf, ja, dann gehen wir halt hin und wecken ihn wieder auf. Und dann sagt Jesus aber deutlich, halt, stopp, ja, also den Vergleich habt ihr jetzt nicht richtig verstanden, ja, Jesus sagt, Lazarus ist wirklich tot und ich gehe jetzt hin und werde ihn auferwecken. Ja, da waren die Jünger natürlich nur ein bisschen hellhöriger. Und dann gehen sie dorthin, es hat nochmal 2 Tage gedauert. Also der war schon ein bisschen weiter weg. Und dann kommt ihm die Martha entgegen und sagt, oh Jesus, dein Freund, mein Bruder, wärst du doch früher gekommen, dann hättest du ihn noch gesund machen können. Aber jetzt? Und das sagt dann Jesus zu ihm, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ja, ich weiß, sagt dann erst die Martha, weil sie denkt, ja, Auferstehung der Toten. Und Jesus sagt dann aber, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, sagt dann die Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und dann gehen sie zu dem Grab von dem Lazarus und er sagt dann, mach diese Grab, wenn man so Grabsteine gab, wo man so wegrollen konnte, mach dieses Grab auf. Und die Leute, boah, der ist schon 4 Tage tot, also der riecht schon. Ja? Macht auf und sagt, Lazarus, komm heraus. Und er kommt heraus, war noch mit Leichentüchern umwickelt. Und sagt er, mach die Leichentücher weg, gebt ihm was zu essen. Und Lazarus lebt. Wieder ein Zeichen dafür, dass Jesus Macht über den Tod hat. Natürlich ist der Lazarus irgendwann mal auch älter geworden, ist danach dann eines natürlichen Todes dann nochmal gestorben, wenn man so will. Aber es ist wirklich spannend zu wissen, hey, Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Sei er frisch gestorben oder eben später einmal, wenn es an die Auferstehung der Toten geht. Und dieses Bild Schlafen, Tod, gibt es 10-mal in der Bibel. Normale schlafen auch ein paar Mal, aber gar nicht so oft. Aber der ganze Korintherbrief ist voll von diesem Bild. Ich möchte euch ein paar vorlesen. In 1. Korinther 15, Vers 6 steht, auch immer oftmals in Zusammenhang mit der Auferstehung. Dort steht dann, danach ist er, also Jesus, gesehen worden, also nach seiner Auferstehung, danach ist er, gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Also dieses Bild zu schlafen, wenn man gestorben ist, wird oftmals verwandt, ja, in der Bibel auch. Oder 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Also ein ganz wichtiger Aspekt immer, auch im Glaubensbekenntnis, ja, wird hier einfach das auch deutlich. Und jetzt gibt es so einen wunderschönen, großen Abschnitt auch aus 1. Korinther 15, wo das nochmal so richtig behandelt wird. Man könnte jetzt auch wirklich sagen, okay, das mit Jesus und Gott und so irgendwie, dass es irgendwie einen Gott gibt, das kann ich ja schon irgendwie glauben. Aber Auferstehung der Toten, das ist mir jetzt einfach zu viel, was ich auch gut nachvollziehen kann. Aber in 1. Korinther 15 haben wir einen schönen Abschnitt, wo man sagt, naja, aber ganz so einfach ist es nicht. Es baut alles aufeinander auf. Es ist alles so ineinander, miteinander verbunden, dass ich eigentlich entweder alles glauben muss oder gar nichts. Ich lese euch mal vor. Und ihr werdet dann schon diese Zusammenhänge spüren. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden doch auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten. Er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist auch euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ich tue es gleich noch ein bisschen aufsplittern, ist so ein bisschen kompakt. Ja? Aber wenn man so ein bisschen liest, merkt man schon, alles hängt so ein bisschen zusammen. Eigentlich muss man sich fast vorstellen wie so Dominosteine. Ja? Man schubt so den ersten an und wenn ich den ersten sage, glaube ich nicht, dann fällt mir mein ganzes Glaubenskunstwerk, sage ich jetzt mal, zusammen. Und so habe ich es euch jetzt mal ein bisschen nochmal aufgeschlüsselt, dass ihr es nochmal schön seht, wie es dieser Text auch beinhaltet. Der einfach sagt, hey, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn ich da einfach sage, nee, das glaube ich nicht, okay, dann gibt es auch keine Auferstehung von Jesus. Also wenn es grundsätzlich keinen gibt, dann ist auch Jesus nicht auferstanden. Er war auch Mensch. Wenn das so ist, kann ich kündigen. Dann ist meine Predigt auch vergeblich. Was soll ich euch groß erzählen? Und wenn ich eine Predigt brauche, dann braucht ihr auch nicht mehr glauben. Ja? Weil das ist ja dann fast alles, wenn es alles in dieser Auferstehung auch dranhängt, wirklich vergeblich. Dann machen wir hier, sage ich jetzt mal, nette Philosophiestunden und ein bisschen Gehirngymnastik. Ja? Weil dann es auch keine Sündenvergebung gibt. Auferstehung und Kreuz hängen miteinander zusammen. Und wenn es keine Sündenvergebung gibt, dann sind wir entweder komplett tot für immer und dann gibt es auch vor allem kein Wiedersehen mehr, also auch keine Hoffnung auf ein Wiedersehen. Dann muss ich auf dem Friedhof auch nicht stehen und mir irgendwie Gedanken machen und hoffen, ich werde meine Frau, meinen Mann, Onkel, Tante, Oma, Opa, werde ich doch dann mal wiedersehen. Das tut so gut, wenn ich das weiß, es ist dann eine Möglichkeit, sie wiederzusehen. Und daran klammern wir uns doch alle, die wir Menschen verloren haben. Aber das muss ein Fundament haben. Sonst ist es eine Luftblase. Sonst ist es ein Luftballon, den man zerstechen kann und dann ist es weg. Und da müssen wir ehrlich sein mit uns. Ich sage, wenn ich mir das so wünsche, dann muss ich an die Auferstehung der Toten glauben. Weil sonst ist unser ganzes Christsein, ich sage mal, alles, was mit Glaube, mit Kirche ist manchmal Institution, aber mit Glaube an Jesus Christus verbunden ist wirklich sinnlos. Wie hat es Paulus gerade gesagt, dann sind wir fast die bemitleidendsten Menschen, weil wir uns da unten, sage ich jetzt mal mordsmäßig, irgendwie Gedanken machen, uns jeden Sonntag aufmachen und andere können auch schlafen. Und deswegen drehe ich es jetzt mal rum. Unser Christsein ist so sinnvoll, denn wir haben eine Hoffnung, die Menschen wiederzusehen, die wir verloren haben, die entschlafen sind. Unsere Sünden werden uns vergeben. Unser Glaube ist das Fundament. Dass ich hier stehe, ist ewigkeitsrelevant. wichtigste Job, sage ich jetzt mal fast, den es gibt. Weil Jesus ist auferstanden. Und wenn er auferstanden ist, dann auch wir, die wir an ihn glauben. Und das möchte ich euch einfach ganz sehr ans Herz legen. Und wenn wir auch in diesem Jahr erlebt haben, wie schwer das ist, eben auch einen Menschen zu verlieren, dann ist es eben die große Hoffnung, dass wir ihn wiedersehen, weil wir wissen, wenn ich an Jesus Christus festhalte, dann werde ich auferstehen. Ich habe das versucht, mal in einem Bild auch nochmal deutlich zu machen. Ohne Jesus wird es eigentlich so aussehen. Wir leben und wir sterben. Und das war's. Und das ist traurig, wenn man es ganz genau nimmt. Und dann kommt man tatsächlich auf den Gedanken, was ja auch in der Bibel manchmal drinsteht, dann lasst uns, ich sag's jetzt mal so, wie es in der Bibel drinsteht, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Und manche, die auch so leben, haben auch nur genau das vor Augen. Es gibt ein Leben, es gibt ein Sterben. Mach's Beste draus. Tschüss. Aber hier ist auch wirklich dann Tschüss. Ja? Und das mag vielleicht als junger Mensch noch nett sich anhören. Viele Philosophien, sage ich jetzt mal, oder Lebensziele sind manchmal so. Aber das Leben geht eben oftmals weiter. Und was ist dann? Und da kommt jetzt eben Jesus hinein, der sagt, ja, ja, wenn dann jemand gestorben ist, dann sehen wir uns doch. Da kann ich noch so vielleicht gegen Glaube, gegen sonst was sein. Am Grab wünscht sich jeder. Jede Trauerlieder, jede Lieder, die man mal in Charts hört, die können noch so ungläubig sein, sage ich jetzt mal. Ja? Jeder singt, wir werden uns mal wiedersehen. Auf was basiert das, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben? Weil Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Und wie hat es so schön Jesus gesagt zu Martha? Der Lazarus wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das? Ich finde solche kleine Sätze in der Bibel so schön, wo Jesus so ganz persönlich wird. Sag nicht, glaubt ihr das, allgemeine Christenheit? Lass es uns sprechen in einem allgemeinen Glaubensbekenntnis. Sondern er sagt so ganz so, ja, Sami, Jan, ich nehme jetzt hier mal die erste Reihe her, ja. Irgendwo kann man so durchgehen. Ja. Glaubst du das? Was sage ich da dazu? Schauen wir mal. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist der, der es überwunden hat. Und jetzt kommt das Spannende, nicht nur irgendwie an, ich sage mal, diesen Vorgang zu glauben, sondern es ist verbunden an Jesus Christus selber. Wir werden nicht in Ewigkeit leben, weil wir halt ein guter Mensch sind, weil wir niemanden umgebracht haben. So wird es manchmal auch gern gesagt, ja, ich habe niemanden umgebracht, also daher glaube ich jetzt schon. Ja, also so schlimm wie, und dann kommen irgendwelche Monster, ja, bin ich ja nicht. Jeder von uns weiß, er hat irgendwann mal in seinem Leben Dinge getan, die bei Gott nicht okay sind. Und wenn er das denkt, er hat es nicht getan, dann hat er auch schon ein Problem. Jeder von uns Menschen hat irgendeine Sünde getan. Und wenn Gott gerecht ist, muss er auch da sagen, okay, dann reicht es dir nicht für den Himmel. Das ist ein ganz hartes Wort, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite auch ein sehr gerechtes. Weil jeder von uns steht auf der gleichen Treppe, auf dem gleichen Level. Und keiner kann sich hervorheben, weil er besonders nett, vielleicht besonders gut erzogen ist. Ja? Vielleicht auch besonders reich und besonders viele Möglichkeiten hatte. Und manchmal ist das Leben ziemlich gemein. Und manch einer Böser kann manchmal auch nicht so viel dafür, wie man manchen Gerichtsurteilen auch manchmal auch hört. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, in Römer 3 steht es drin, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Jeder ist im Letzten schuldig vor Gott. Aber, und jetzt kommt das Schöne, was sich keiner verdienen kann, auch nicht durch gute Werke, sag ich jetzt mal, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat, um unsere Schuld zu sühnen. Deswegen ist das Symbol des Kreuzes auch für den Tod da. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für alle Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Das heißt, durch Jesus, weil er am Kreuz gestorben ist, ist alle unsere Schuld weg. Und wenn wir dem vertrauen, alle meine Schuld hat Jesus am Kreuz bezahlt, und dann kann ich vor Gott treten und er sagt, ewiges Leben auch für dich. Und dann passt es eben auch wieder, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es geht um Jesus als Person. Halte ich an Jesus Christus fest. Und dann sieht unser Bild eigentlich so aus. Wir leben und vertrauen im Tod unser Leben Jesus Christus an. Und wir werden dann bei ihm ewig leben. Vielleicht noch ein Gedanken zu ewig. Wie lang geht ewig? Ich mal da was. Könnt ihr euch ansatzweise vorstellen, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt hier ewig malen würde? Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Manchmal werde ich in der Schule gefragt, Herr Hoeneß, wenn Gott schon immer da war, wo hat der mal angefangen? Ist der auch mal geboren worden? Dann male ich meistens das Bild oder einen Kreis an die Tafel und sage, wo ist da der Anfang, wo ist das Ende? Keine Ahnung. Sage ich, ja, geht mir auch so, bei Gott. Keine Ahnung. Ja. Gott ist ewig. Es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende. Und wenn ihr das kleine Kärtchen jetzt vor euch habt, das ihr ja auf dem Stuhl liegen habt, ist genau dieses Symbol drauf. In den letzten Jahren wurde das auch gern tätowiert. Bei irgendwelchen, ich liebe dich für immer. Ja, so weit, dass manche Tätowierer keine Lust mehr haben, das zu tätowieren. Ja. Und trotzdem ist es ein schönes Symbol auch, für die Ewigkeit. Und ich habe mir auch gedacht, wenn man so ein Kärtchen auch hat, das könnte man auch in den Geldbeutel reintun. Wäre doch mal interessant. Man hat es im Geldbeutel, man hat vielleicht einen schweren Unfall. Und dann kommt Andi, Rettungssanitäter, und dann macht man normalerweise erstmal einen Geldbeutel auf. Guckt, wer ist es, der da jetzt vielleicht im Sterben liegt oder vielleicht sogar schon tot ist. Da ist vielleicht ein Organspendeausweis drin und ein Personalausweis. Dann weiß man, wer es ist und was er sich sonst übers Leben und Sterben Gedanken gemacht hat. Und dann würde ich noch diese Karte finden, wo einer indirekt bezeugt, ich glaube, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Macht euch keinen Kummer. Ich bin an einem guten Ort. Könnt andere behandeln. Und so, denke ich, haben wir einen schönen Überblick, wie es Jesus einfach gedacht hat. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Amen.